Und unser erster Speaker heute ist der André. Und der André erzählt uns etwas über die digitale Straßenbahn, ob das jetzt ein Fluch oder ein Segen ist und überhaupt, was so öffentlicher Personennahverkehr und Digitalisierung verheiraten sollte oder lieber nicht.
Also ich bin der André Igler. Ich stelle mich der guten Ordnung halber nochmal im Stream vor. Ich bin ein rebellischer Pensionist, ein Alt-68er, ein Datenschützer und bin heute, 40 Jahre später, immer noch so wütend wie damals und mache das daher noch immer ein bisschen weiter. Ich glaube auch nicht, dass ich das Unterhaltungsniveau des Vorgängers erreichen kann. Tut mir sehr leid. Ich wollte das Ding ursprünglich die digitale Tramway nennen, war mir aber nicht ganz sicher, ob das auch dann verständlich werden wird. Haben Sie ja die digitale Straßenbahn genannt. Gibt auch einen etwas trockeneren Titel. Ich weiß, wobei Nahverkehr ließe sich streiten, im Verkehr generell. Ja? Also es ist ungefähr ein halbes Jahr her, da haben ein paar Kumpels und ich uns zusammengesetzt und gesagt, wir sollten mal zum Thema Mobilität und wie das mit der Digitalisierung und überhaupt. Und da haben wir so ein Papier aufgemacht und uns ein paar Punkte zusammengeschrieben. Das sage ich nur, damit das Ganze nicht aus auf meinem Mist gewachsen erscheint. Da waren also noch ein paar andere dabei, die wollen nicht genannt werden. So. Also, Digitalisierung und Verkehr, was heißt das? Verkehr heißt Mobilität. Da kommen jetzt ein paar Gedanken, die miteinander noch nichts zu tun haben müssen. Mobilität ist einmal ein Grundbedürfnis der Gesellschaft. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ich möchte fahren können zu meiner Großmutter, zu meiner Freundin, zu meinen Freunden. Ich möchte mir was anschauen können. Moderne Technik ermöglicht mir das. Mein Urgroßvater ist noch mühsam mit der Postkutsche durch die Gegend. Ich kann heute mit dem eigenen Auto, gut, das glaube ich steht außer Frage. Es braucht noch kein Internet, nein. Aber die Digitalisierung wird fortschreiten. Auch da braucht man nicht wirklich diskutieren. Ob uns das gefällt oder nicht, kann man separat diskutieren. Aber in diesem Kontext hier, das ist irgendwie als gegeben. Und daher ist es auch sinnlos zu sagen, ich gebe meine Daten nicht her, ich verweige einfach alles. Das wird es auch nicht lösen. Ja? Also die reine Verweigerungshaltung von den Kollegen von der grünen Seite des Spektrums, ja so gerne vorgeführt, wird das hier nicht zu irgendwelchen positiven weiteren Ergebnissen führen. Daher brauchen wir, ich liebe dieses Wort, datensparsam. Die bundesdeutschen Kollegen sind immer so treffend im Schnitzen von Worten. Beziehungsarbeit ist so ein Wort. Aber es trifft's. Ja? Wir brauchen datensparsame, respektive datenfreundliche Konzepte. Wir werden uns gleich anschauen, in welchem Kontext das relevant wird. Dazu kommt noch so als Nebenbemerkung im ländlichen Raum. Ich selber wohne zum Beispiel von der Alm. Ich muss auf 1000 Meter Höhe, mit 400 Meter Höhenunterschied, ich muss erstens 17 Kilometer mit dem eigenen Fahrzeug fahren, bevor ich überhaupt wohin komme, wo es ein ÖPNV gibt. Und der kommt nur zweimal am Tag, nämlich am Anfang von der Schule und am Ende von der Schule. Und auch da nur nicht während der Sommerferien. Also es ist nicht ganz so einfach. Das heißt, im ländlichen Raum wird der Individualverkehr derzeit einmal nicht wegzubringen sein. Und es ist auch völlig wurscht, ob das jetzt autonomes Fahren oder sonst irgendwie das mit dem autonomen Fahren, das wird eh so nicht kommen. Aber das ist hier völlig irrelevant im Moment. Autonome Fahrzeuge lösen daher keine gesellschaftlichen Probleme. Ganz wichtig, es wird an die Technik immer wieder herangetragen, Technik löst keine gesellschaftlichen Probleme. Technik verstärkt sie, Technik kann beitragen zur Lösung, Technik ist ein... Mit einem Hammer kann ich ein Haus bauen oder mein Nachbarn den Schädel einschlagen, da kann der Hammer per se noch nichts dafür. Und 5G, mit 5G wird alles besser. Also das nur so als Randbemerkung für die Techniker unter uns. Ich sehe nicht autonome Systeme, die davon abhängen, dass sie im Sekundenbruchteil Entscheidungen treffen, die sie über Datenbank abfragen, über ein Shared Medium abführen, das dich jederzeit raushauen kann, weil zufällig ist leider kein Slot frei. Du kannst dich ja wieder einloggen. Das wirst du nicht mal am TÜV vorbeibringen, geschweige denn gesellschaftlich oder sonst irgendwie juristisch Also das mit dem autonomen Fahren und das mit den 5G wird alles lösen, das ist einmal ein Schwachsinn. Und selbst wenn es autonome Fahrzeuge gibt, das löst auch keine Probleme, dann sitzt halt keiner drin. Deshalb staunen sie immer noch. Denn das heißt, wir kriegen Datenberge. Digitalisierung heißt, es gibt einen starken ökonomischen Druck. Wenn in der Tramway immer zwei drinnen sitzen, die bezahlt werden müssen mit Urlaub und Biennien und ähnlichen Scherzen und krank werden und so. Zuerst haben wir den Straßenbahn Schaffner abgeschafft. Jetzt können wir den Straßenbahnfahrer abschaffen. Das ist im Prinzip auch noch keinerlei Illusion. Die Bay Area Rapid Transit Nummer, das ist die U-Bahn, die nach, von San Francisco nach hinüberfährt unter der Bay durch, nach Portland, die fährt schon seit 25 Jahren Schaffner los. Und in Wirklichkeit auch auf der U4, also auf der U4 gerade nicht, aber auf der U2 oder auf der U3, sagt in Wirklichkeit jeder Insider, der Führer sitzt dort und schaut, dass die Türen ordentlich auf und zu gehen. Ansonsten hat er dort nichts zu tun. Das heißt, das Ganze wird nicht ohne Daten abgehen. Je mehr Daten, desto genauer können wir steuern. Wir brauchen gar nicht diskutieren, wir wissen das alle. Die Digitalisierung bringt die Möglichkeit, enorme Datenmengen zu verarbeiten, daraus Schlüsse zu ziehen, die für Prozesssteuerungen notwendig sind. Je modernisierter wir sind im Verkehr, desto mehr Daten brauchen wir. Wir schauen uns einmal an, wo überall Daten anfallen. Also, wenn ihr euch heute in Wien ein Fahrrad ausborgt, was steckt ihr da hinein? Richtig, die Bankomatkarte. Auf was steht auf der? Alles steht auf der, wenn man will. Gut, also, welche Daten werden gesammelt? Weiß keiner. Wisst ihr genau, wer da was absaugt, wenn ihr das hineinsteckt? Nein, ich will das Fahrrad haben jetzt. Gut, gibt es Abfragen? Also die Bike-Sharing-Companies werden sagen, nein, empört. Aber wisst ihr das? Das ist klar, ist das geregelt? Steht das irgendwo, in welchem Kontext das passieren darf? Gut, Bahn, Bus und Flugzeug, ich habe die deshalb zusammengefasst, weil das kein ÖPNV ist, wobei teilweise ja, Bus und Bahn eventuell. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr, auch da kann ich nicht ohne personelle Daten herzugeben. Du kannst nicht mehr fliegen ohne Name, Datum und Uhrzeit und hoppala. Aha. Sekunde, Verzeihung, Funkfeuer, du bladelst dazwischen. Meine Firewall macht sich wichtig. Verzeihung. Ein Bahnticket, gut, da kann ich jetzt mühsam vor dem Automaten stehen und zuschauen, wie mein Zug wegfährt, während die doofe Tusse von mir ihre Karte nicht gekauft, nicht gebacken kriegt. Oder ich kann es halt im Internet machen, da gehe ich um 5% oder wenn ich es rechtzeitig mache, 40%, 50%. Die wollen von mir Name, Datum, Uhrzeit, Fußgröße des Großvaters, Hutnummer der Großmutter. Was macht die Bahn mit den Daten? Ich weiß es nicht. Das hat schon seine Gründe, dass der Big Brother Award heuer in Österreich an die Parkraumbewirtschaftung gegangen ist, denn auch die sammeln Daten, die scannen ja jedes Auto, die verknüpfen das, wissen wir das? Gibt es da Regelungen? Nein, gibt es nicht. So, macht mich nicht lieb. Was ist jetzt? E-Call, wer weiß, was E-Call ist? Ja, gut, wenigstens einer. Das ist, wenn ihr ein neues Fahrzeug heute kauft, ein neu typisiertes Fahrzeug, dann muss das auch selbstständig um Hilfe rufen können. Hat einen GSM-Chip eingebaut irgendwo und Name, Datum, Uhrzeit. Wenn das Ding merkt, dass sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen hat und die Zündung noch anbleibt, dann ruft es um Hilfe. An sich eine gute Idee. Die EU hat das vorgeschrieben, dass das in allen neu typisierten Fahrzeugen drinnen zu sein hat. Soweit wir das bislang beurteilen können, haben sie auch halbwegs Schotten eingezogen, dass da keine Daten rüberschwappen. Aber so genau wissen wir das auch nicht. Wir wissen auch nicht, welche Daten gesammelt werden. Ja, wird da gelöscht? Wird da permanent gesendet? Wird da nur, wenn irgendwo plötzlich ein 3G-Schock einsetzt, wie ist das, steht nicht, ist ja nicht open. Dann separat noch einmal, was greifen denn die Hersteller ab? Ihr seid sicher, dass Mercedes nicht, da könnten wir gleich auch noch, oder BMW, ganz große Freunde. Ihr seid ganz sicher, dass ihr das nicht machen? Also ich würde da nicht wirklich eine Bank draufsetzen. Und bei intelligenten Fahrzeugen, da wollen wir erst gar nicht anfangen nachzudenken, denn ohne viel Daten und noch mehr Daten und ganz viele Daten, Servus Flo, wird das intelligente Fahrzeug nicht intelligent genug sein, denn es ist ja nicht intelligent, es ist ja nur datenintelligent und ohne viele Daten ist es einfach deppert und funktioniert nicht. Wer hat Zugriff? Kein Mensch. Gut, das heißt, wir sehen hier einen ganzen Haufen von potenziellen und tatsächlichen Gefahren, wobei dann noch die Frage zu stellen ist, wem gehören dann diese Daten? Die Daten, die Mercedes via Eco für sich selber sammelt, die kann euch, Daimler-Benz, dem Staat? Ich weiß es nicht. Gut, was heißt das für uns? Das heißt es für uns. Es ist nicht Zukunftsmusik. Also sehr viel von dem, was hier als Horrorszenario an die Wand geballt wurde, ist ja noch, aber so weit sind wir nicht. Oh ja, wir sind schon so weit. Es passiert bereits heute. Das ist der Kernsatz. Für ein bisschen Convenience, für ein bisschen Bequemlichkeit verkaufen wir unsere Datenfreiheit. Hemmungslos. Wer hat eine Kundenkarte? Pfui. Die können, wenn der Billa in Österreich, das ist die Rewe-Tochter, die hat das früher mit der Bankomatkarte verbunden. Auf der Bankomatkarte ist viel Platz, die Bankomatkarte hat jeder mit der zahlt er auch, kontaktlos, cool, kann man noch so abgreifen. Was man da alles verknüpfen könnte, wenn man will, was du kaufst, wo du es kaufst, wie oft du es kaufst, was du kaufst, jetzt auch Windeln, sehr interessant, ja, aber keine Babymilch, wie alt bist du denn, brauchst du schon selber Windeln, so mit der Werbung zuschicken für Windeln, nicht lachen, alles, ihr wisst ganz sicher, dass das nicht passiert, okay, ein klassischer Weg, die DSGVO zu untergraben, ist eine Kundenkarte, ja, du gibst uns deine Daten, wir geben dir 3%, 4, kein Problem, 5, machen alle. Ja, das ist der Punkt. Mehr ist eben die Frage, einer der Fragen, die ich stellen würde, ist, sollten wir nicht gesetzlich festschreiben, wie viel Prozent auf solchen Kundenkarten überhaupt gegeben werden darf, wenn wir sie nicht gleich ganz verbieten. Also ich will nicht immer gleich alles ganz verbieten, das finde ich ein bisschen heftig, aber ich hätte gerne einen Diskurs drüber. Ja? Was tun denn diese Dinge? Wir schauen uns ein paar Beispiele an. Der Studierendenausweis, mein hinter der Bühne sitzender Kollege und Kumpel und Übersetzer hat mir das erzählt. Seine Uni ist einer der letzten, die noch Papier verschickt. In Deutschland haben die meisten Studierenden eine Chipkarte. Also ich hatte noch so einen faltbaren Ausweis, den kann man noch so rausziehen. Dann hatte ich einen anderen Ausweis für die Mensa und dann hatte ich noch einen dritten Ausweis für die Straßenbahn und einen vierten Ausweis für die Bibliothek. So. Sagen die Studierenden, das ist mühsam, hätten wir gerne alles zusammen. Cool. Also gibt es heute, das ist alles nicht zukünftig, sondern das ist normal. Jeder, ich glaube, die Studierenden unter euch, wenn man das bestätigen, hat eine Chipkarte, da ist alles drauf. Das ist Mensa, das ist Zugang, das ist Unibibliothek, das ist vielleicht, also in Wien ist es das nicht, aber in deutschen Städten ist es auch die Trambeifahrkarte, die ÖPNV-Karte. Cool. Hä? Parken, richtig. Wann kommst du, wann gehst du? Wann übernachtest du zu Hause, wann bist du bei der Freundin? Du hast eine andere Freundin, heute in einem anderen Stadtteil, wird schon registriert. Das ist alles diskussionslos eingeführt worden. Das wurde nie diskutiert. Habt ihr irgendwo einen öffentlichen Diskurs darüber festgestellt, dass was denn wir alles auf eine Chipkarte für Studierende packen? Vielleicht habe ich ihn übersehen auf meiner Alm da oben. Das ist unmöglich. Also, das missfällt mir sehr. So. Ja, schönes Beispiel. Die Fahrschein-App. Ha, die liebe ich ganz besonders. Ich bin ja nicht wirklich versiert und weiß daher nicht, welcher Verkehrsverbund es ist, aber ich glaube, es machen schon mehrere. Ich kenne es jedenfalls aus dem Raum Frankfurt, Hessen. Da kriegst du eine App und da gibst du ein, wann du fährst, von wann bis wohin. Und der Einfachheit halber musst du wahrscheinlich nicht mal eingeben, wie die Station heißt, wo das weiß, dein Handy eh. Na? Ordnungsdienste einschalten, das ist dort und dort. Ach, das kann nur die Straßenbahnhaltestelle, wenn wir zum Berg sein. Gut. Und das Angebot dahinter ist, du fährst so viel du willst im Monat und am Ende von Monat geben wir dir den günstigsten Tarif für das, was du gefahren bist. Also entweder ist es genug für ein Monatsticket oder für ein Wochenticket oder ein Streifenfahrschein oder sonst irgendwas. Cool. Du musst es nicht mal mehr mithaben, du musst nur deine App laufen lassen. Steigst in die Straßenbahn ein und steigst wieder aus. Das Bewegungsprofil dazu, ach, ich habe ja nichts zu verbergen, die sollen ja ruhig wissen, wann ich mit der Straßenbahn fahre. Also, seid ihr da ganz sicher? Okay, ich weiß schon, das ist zum 345. Mal die Frage gestellt, warum das so gefährlich ist. Ich sage es trotzdem nochmal, erstens für den Stream und zweitens fürs Archiv und drittens überhaupt, Demokratie braucht Freiräume. Das ist ganz, ganz wichtig, kann man nicht oft genug wiederholen. Jedes System hat irgendwelche Kontrollfunktionen, das geht nicht anders. Aufpasser, Regeln. Diese werden danach trachten, möglichst viel das System zu erhalten. Das heißt, wenn ich irgendwelche Gedanken habe, dass wir das System ändern oder Fidonk vielleicht sogar verändern oder total revolutionieren könnte, das wird das System nicht gern haben und wird das zu unterbinden versuchen. Nur weil davon demokratisch steht, heißt das nicht, dass das System das nicht tut. Das tut es. Und um das zu verhindern, haben die Gründerväter, die schönen berühmten, Freiräume vorgesehen. Erstmal meinen eigenen Kopf, dann mein Haus und meine Privatsphäre. Ich kann mich mit Kumpels ins Kaffeehaus setzen und diskutieren darüber, ob dieser Staat nicht einfach total gequirlte Scheiße ist und ob er nicht andersrum besser wäre. Und es passiert mir nichts bis jetzt. Wenn diese Freiräume verschwinden, wird die Demokratie verschwinden. Das ist das, was ihr alle antworten soll. Ich weiß, das ist kompliziert und nicht einfach zu erklären, aber wenn da kommt so, Datenschutz ist mühsam und geht mir eigentlich grenzenlos auf den Wecker und ihr seid hysterisch und ich habe nichts zu verbergen und pfau, ihr Datenschützer seid unpackbar. Ich kann mich erinnern, es ist jetzt 45 oder sowas Jahre her, da kam ich frisch gebacken, da war ich 17 oder sowas, 18 und kam aus Kalifornien von meiner Freundin und habe meinen linken Freunden in Wien erzählt, Müll kann man trennen und Ressourcen sind endlich und wir müssen aufpassen, was wir mit unserer Umwelt tun. Und die haben zu mir gesagt, Alter, was haben sie dir zum Rauchen gegeben da drüben? Es hat lang gedauert, bevor die Prinzipien der Ökologie in den Mainstream der Politik geholt wurden. Und dafür gebührt den Grünen ja zweifelsohne einmal die große Unsichtbare am Goldband. Ansonsten gebührt ihnen wenig, aber das haben sie gemacht und das war wichtig. Und und genauso wichtig wäre heute, dass wir das Konzept der Wichtigkeit des Privatsphärenbereiches als demokratiepolitisches Grundelement in den Mainstream holen. Wenn wir das nicht tun, rechtzeitig. Es wird nicht so sein, dass eines Tages die Panzer auffahren. Wir sind ja nicht in Argentinien. Ja? aber es wird halt noch eine Chipkarte hier und noch eine Chipkarte dort und noch ein Datenbankerl hier und noch ein Abfackerl dort und dann wird es irgendwo mal geben, ich weiß nicht, einen ganz bösen Kinderschänder und dazu brauchen wir ganz unbedingt alle Bewegungsprofile der letzten 2 Wochen vom Carsharing fröhliches Lenkrad und so geht's dahin. Ja? Und wenn wir schon da sind, dann könnte man auch noch die Radkappenfladerer erledigen bei der Gelegenheit. Also das, ihr kennt das doch. Ihr wisst ganz genau, wie das abläuft. Überwachung zerstört diese Freiräume. Das heißt, ohne Freiräume stirbt die Freiheit. Und es geschieht schleichend, habe ich alles schon gesagt. Was können, sollen wir machen? Uns fürchten. Gut, ist einmal. Naja, so hängt es sich einmal an. Gehen wir 5 Minuten fürchten, gehen wir einen Kaffee trinken, dann schauen wir, was machen wir dann. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs. Das heißt, das klingt jetzt ganz deppert, aber jeder von uns sollte bei jeder Gelegenheit irgendwo im Kaffeehaus, im Gasthaus, beim Geburtstag von der Oma, bei, ich keine Ahnung, auf der Feier im Unternehmen, auf der Büroparty, jedes Mal, wenn das Thema da drauf kommt, aufstehen, es argumentieren. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs darüber, der nicht stattfindet. Das ist ja im Moment die Schweinerei. Das Schleichende passiert ja deshalb, weil die Leute sagen, ja, wird schon nicht so schlimm werden. Ne? Ein bisschen Chipkarten, wenn das, was Chipkarten, was kann mir eine Chipkarte schon? Oh ja, die kann. Ne? Also, das ist das Größte. Denn wenn wir Veränderungen einführen wollen, da müssen wir die diskutieren. Wenn wir gutmeinend versuchen, in der Politik eine DSGVO durchzusetzen, eine erweiterte, es ist schon die DSGVO schwer auf Widerstand gestoßen. Ich bin überzeugt, dass wenn man da hinausgeht und wahllos 100 Wiener von der Gasse fängt und sie fragt, wie sinnvoll ist die DSGVO, werden einmal 80 sagen, was ist das? Und die anderen, wenn man es ihnen dann erklärt, sagt, naja, nur eine Vorschrift, wer hat das braucht? Ja, das ist natürlich tödlich. Das heißt, ohne den öffentlichen Diskurs wird das nicht gehen. Und im öffentlichen Diskurs müssen wir, die wir es verstehen, was da droht, das auch darstellen. Wir müssen diskutieren, was wollen wir schützen? Kann ja sein, denn die Mehrheit der Leute darauf sagt, okay, wir machen das anders, dann machen wir es anders. Das ist eine Demokratie. Aber der Diskurs findet nicht statt. Wir diskutieren nicht, wollen wir Kundenkarten verbieten oder wollen wir es deckeln mit 3% oder wie ist das mit dem allgemeinen Abnicken von Eulers? Das passiert ja heute de facto. Du gehst auf den Site, der sagt, wir machen Cookies. Du machen keine Cookies, du kriegen keinen Site. Da schau ich mir an, wie viele Leute sagen, gut, dann nicht. Ich habe schon bei mehreren Sites gesagt, ja, dann halt nicht, dann brauche ich den Site nicht. Aber es wurmt im Hintergrund, es ist ja viel, ja, dass ich hätte den Kerl jetzt gehabt. Ja? Ich habe einmal eine Zeit lang mir den Spaß gemacht, das Telefon abzuheben und Nein zu sagen. Solange bis einer auf der anderen Ende gesagt hat, na gut, dann nicht, und aufgelegt hat. Und ich weiß bis heute nicht, wer das war. Das giftet mich noch immer. Also wird man das auch bei Sites, wird man sagen, so gut, gibt es halt frei, ja, macht Cookies, ja. Ich blockiere euch eh. Ne? U-Block, Origin nicht mehr, aber es ist wurscht, geforkt ist eh schon. Macht, also nein, das wird, so wird das nicht funktionieren. Ja? Natürlich kann ich mich schützen, aber bis zu einem gewissen, ich bin kein Studierender, wenn ich heute Student bin und ich studiere in Mainz und die haben eine Chipkarte für alles, dann kannst du dich nicht mehr wehren, dem kannst du dich nicht entziehen. Ja? Ich kann mich, gut, ich kann die Straßenbahn jedes Mal voll zahlen. Bin ja der Rockefeller, ich habe auch nur so und so viel Pension, ich muss schauen, wie ich damit über die Runden komme. Klar würde ich versuchen, billige Karten zu kriegen. Wenn alle Karten daran gebunden sind, dass ich meine Daten hergebe, was mache ich dann? Kann ich mal fahren? Bin körperbehindert, kann nicht mehr Fahrrad fahren. Also das mit dieses, ich schütze mich schon und ansonsten sollen mich alle gern haben, das ist zwar sehr edel und das ist es ist ja im Fahrtwind, ja, aber der ewige Rebell, aber das ist gesellschaftspolitisch ist das die Katastrophe. Das wird nicht funktionieren. Und wir müssen neue Lösungsansätze finden. Ich bin von den Piraten herkommend, wie das vielleicht von euch manche wissen, die hatten da ein interessantes Konzept. Die haben gesagt, warum müssen die Öffis überhaupt was kosten? Jetzt im Sinne von, wo muss ich da Eintritt zahlen? Es gibt keinen ÖPNV der Welt, der kostendeckend arbeitet. Das könnt ihr dir schminken. Wobei die Frage ist, was heißt der kostendeckend? Ja? Der Staat hat ja einen ÖPNV eingerichtet, damit nicht alle mit dem Auto fahren. Und damit die, die sich kein Auto leisten können, irgendwann ans andere Ende der Stadt kommen. Das ist ein demokratiepolitischer Zug von ihm. Das heißt, man kann durchaus argumentieren, ob er jetzt 80% oder 70% oder 90% des Budgets zahlt, der Wiener Stadtwerke, Verkehrsbetriebe. Das ist schon wurscht. Da kann er 100% auch zahlen. Nämlich, wenn ich alle Kontrollmechanismen, die ich brauche, um einen fahrscheingesteuerten, bezahlten Verkehr aufrechtzuerhalten, stanze, also alle Kontrollfuffis, alle Schwarzkappler, den ganzen Fahrschein, der Zyzaza. Das teuerste sind die Fahrscheinautomaten. Nicht lachen. Ja, die kosten am allermeisten Geld. Um einen Fahrscheinautomaten kann ich weiß nicht, wie viele Leute Trambe fahren lassen, mindestens mehrere Jahre hindurch. Und der muss gefüttert werden, der wird vandalisiert, der geht meier, den musst du ausleeren, du musst Rollen nachlegen, der muss deppensicher sein, weil wage nicht, du hast einen Fahrscheinautomaten, der gibt keine Fahrscheine aus. Dann. Also, wenn ich all das stanze, dann habe ich wahrscheinlich die 15% herinnen, die das deckt vom Gesamtbudget und steckt plus minus null aus. Riga oder Tallinn, nein, Tallinn hat das schon gemacht. Die haben das angenehm effekt A, ein geringeres Budget bei den Verkehrsbetrieben und B, um 30% mehr Passagiere. Cool. Stimmt nicht, ja? Ja. Ich hoffe, dass das im Stream ist. Also es ist nur für die Einwohner von Tallinn und nicht für die anderen. Also trotzdem, ich finde den Ansatz, dass er Diskussions... Ich will ja nicht sagen, wir sollen das machen. Ich will ja eher, ich fordere, wir sollten das mal diskutieren. Wenn es keine datensparsame Möglichkeit gibt, einen vernünftigen Verkehr digital zu führen, ja dann pfeifen wir doch auf die Daten, machen es ohne. Es muss möglich sein, ein Bahnticket zu kaufen, ohne meinen Pass einzugeben oder meine Kreditkarte. Die Gratis-Öffis sind eine Möglichkeit, anonyme Öffis. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, ich bin kein Techniker. Außerdem, ich greife den nicht vor, warum soll ich jetzt plötzlich alle Lösungen im Kopf haben? Ich bin ja nicht der Wunderwuzi. Ich bin der Meinung, das gehört diskutiert, öffentlich. Bin offen für weitere Vorschläge. Das ist ein Vortrag im Rahmen der Chaosmacht-Schule, daher kommt noch das Logo dazu. Ja, das war's im Prinzip ganz kurz. Mir geht es ja nicht darum, Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Mir ging es prima darum, klarzumachen, dass die Dystopie schon jetzt hier passiert. Langsam, schleichend, jeden Tag ein Stückchen mehr. Wir geben jeden Tag ein Stückchen mehr Freiheit her. Jeden Tag klicken wir irgendwo auf, ja, passt schon, soll meine Daten haben. Ja? Fragen? Man reiche dem Herrn ein Mikrofon.
Mir scheint ein bisschen das Problem bei dem Ganzen zu sein, du hast das vorhin selbst ja schon geschildert, diese Problematik, dass dir damals oder du den Leuten damals auf den Nerv gegangen bist, als du zurückgekommen bist aus Amerika und die Leute gemeint haben, bist deppert oder was auch immer, weil was auch immer du da daher redest von Umweltschutz und so weiter. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass heutzutage es mittlerweile möglich sein sollte, dass wir gar nicht so sehr versuchen, den Verstand anzusprechen, sondern eben ein Verhalten, müssen wir sagen, zu begünstigen durch die Umgebungsbedingungen, die wir schaffen, auch schon durch unser Verhalten, dass wir andere auf eine Art mitziehen und es gar nicht so sehr darum geht, sie zu überzeugen, sondern einfach zu zeigen, es funktioniert. Das sind Konzepte, die sind alternativ und damit können wir arbeiten. Ich weiß, das ist nicht für alles sofort die Lösung, aber ich habe fast das Gefühl, dass das der einzige Weg ist, weil meiner Erfahrung nach das Diskutieren über den Verstand, es mag ihm sogar jemand zustimmen, aber meistens tun sie es dann trotzdem nicht.
Naja, Die Frage ist, ob das noch rechtzeitig ist. Denn was den Umweltschutz betrifft, jetzt ist es Mainstream, dafür ist der Globus schon im A. Oder gerade noch, wenn wir Glück haben, retten wir ihn noch. Ich bin da nicht so positiv. Um es ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß, dass ich als Pirat in Österreich 3 Wahlkämpfe geführt habe, davon einen Bundeswahlkampf. Ich habe mit den Mundfußlich geredet in Salzburg auf der Straße, in Wien auf der Straße, in Linz und in Klagenfurt. Und es hat keine Sau interessiert. Wir haben 1% bekommen, das ist ungefähr 30% der Leute, die verstanden haben, worum es geht. Und das war's. Auch das, was wir hier machen, ist ein bisschen im eigenen Sud kochen. Da versuche ich ja herauszukommen daraus. Ich bin ja selber kein Coder. Und sozusagen, ich komme aus dem Journalismus und für mich ist Öffentlichkeit etwas ganz Grundlegendes in meinem Selbstverständnis. Und ohne Öffentlichkeit wird es nicht gehen. Denn die Öffentlichkeit ist die, die entscheidet. Wir sind noch immer eine Demokratie. Demokratie heißt, ich brauche eine Mehrheit. Wenn ich Mehrheit suchen will für das, was ich für richtig halte, muss ich ausgehen auf den Demos, auf den Marktplatz, auf die Agora und muss das argumentieren. Zumindest habe ich das so gelernt. Tell me more.
Ja, ich habe ja auch nicht die Lösung, aber meine Erfahrung sagt mir einfach, ich mache es ja auch schon viele Jahre, dass die Argumentation selten das Zielführende ist, sondern meistens liegt es wirklich an anderen Faktoren, wie es ist schön rot und deswegen gefällt es mir. Und der macht es und den finde ich toll, deswegen mache ich es auch.
Man kann es so machen wie beim Katalysator, den einmal eingeführt haben, alle Katalysator, der Kopf stützen. Heute wird das nicht andiskutiert. Ja, aber Katalysatoren oder Kopfstütze sind so kleine Dekorationsdetails. Da geht es ja um ganz Grundlegendes. Wie wollen wir unsere Demokratie in einer digitalisierten Welt führen? Wie wollen wir nach der digitalen Revolution die Welt, die alles auf den Kopf stellen wird, wie wollen wir die Demokratie von 1848 hinüberretten? Wie wollen wir das, was Freiraum heißt, durchsetzen gegenüber ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen Zwängen, die Digitalisierung mit sich bringt. Da werden wir wohl einen Diskurs führen müssen.
Der Ansatz, etwas vorzuleben und alle laufen uns nach, ist natürlich durchaus verlockend. Die Frage ist umgekehrt, welches Menschenbild, welches Weltbild steht dahinter? Weil letzten Endes die Frage, ob die Menschen dann uns nachlaufen oder dem Norbert Hofer nachlaufen, ist ja nicht mehr zu unterscheiden. Diese Haltung, wir leben vor und alle anderen folgen uns, ist ein unheimlich paternalistisches Menschenbild dahinter und geht eigentlich an den Grundsätzen der Aufklärung vorbei. Sapere aude, sich selbst aus der Klammer, selbst verschuldeten Klammer, Ohnmächtigkeit befreien. Das heißt, Demokratie schaffen, Wissen schaffen, die Leute müssen bewusst und wissentlich leben und die Rahmenbedingungen dazu brauchen wir. Wir haben sie nicht. Es gibt ganz mächtige Interessen, die dagegen auftreten, wenn man sich die kleingeistigen, kleinformatigen Blätter anschaut und schaut, wer mit welchen Interessen, mit wie viel Geld und Macht dahinter steht, dann muss man natürlich genau diese Frage stellen, was behindert die Menschen in großem Maß, das notwendige Wissen sich anzueignen, was behindert die Menschen daran, den Reiz, den intellektuellen Reiz von Wissen und Umsetzen von Wissen zu leben. Und das sind die Dimensionen, in denen wir uns bewegen sollten und nicht, wir sind die Hübscheren oder die Schöneren oder haben die bessere Verpackung für unser Waschmittel, weil wir wissen, wir haben das Gescheitere.
Ja, das ist, halte ich auch für einen grundlegenden Ansatz zur Demokratie. Ich will ja meine Mitmenschen nicht überreden, ich will sie überzeugen. Ja? Wenn du nicht die Mehrheit der Leute hinter dir hast, weil sie daran glauben, dass es richtig ist, wird die Demokratie nicht funktionieren. Ich folge ja da draußen den Gesetzen und den Vorschriften nicht, weil ich mich fürchte vom Kieber ums Eck, sondern weil ich die Vorschriften grundsätzlich für in Ordnung befinde. Hier und da denke ich mir, scheiß drauf, ich fahre jetzt übers Rode, es ist eh keiner da. Aber im Prinzip hält man das alles für gut und richtig und tut es daher. Da gehen wir ganz tief in demokratiepolitisches Selbstverständnis hinein. Aber ich glaube, das ist halt meine persönliche Ansicht. Ohne einen Diskurs in erweiterter Form wird das alles nie passieren.
Okay. Also wir haben noch 2 Fragen, die an uns herangetragen wurden, also können da noch andere. Das erste wäre, gibt es ein Recht auf anonyme Fortbewegung in der EU oder Österreich? Weißt du was
darüber? Nein, gibt es eben nicht. Nicht, dass ich wüsste, also ich weiß auch nicht alles, aber soweit ich weiß, genau das gibt es nicht. Man kann der Bahn nicht vorschreiben, dass sie mir ein Ticket verkaufen, und dass sie weiß, wer ich bin. Danke. Vom Flugzeugen wollen wir gar nicht reden.
Und
es gibt das Grundrecht auf Privatsphäre, Paragraph 17, 16, 16. Müsste man einklagen und schauen, was rauskommt. Dort war ich noch nie.
Okay, danke. Und die zweite Frage, die noch kam, ist, kann man auf EU-Ebene ein Gesetz erwirken, dass in allen Autos funkende Techniken deaktiviert werden können? Also weißt du, gibt es da Bestrebungen dazu oder so?
Du kannst das eCall, haben sie ja gerade eingeführt. Die EU setzt sich zusammen und sagt, was bringt meine Mitbürger um? Saufen, rauchen, Autofahren, zu fett essen. Das sind die vier Töter. Das Saufen, da haben sie Schwierigkeiten, weil die Weinbauern haben eine starke Lobby. Das Rauchen haben sie eh relativ getötet. Das Fettfressen, das versuchen sie auch einzufangen. Und das Autofahren versuchen sie auch relativ erfolgreich einzufangen. Bei uns weniger, aber in Frankreich zum Beispiel ist die Durchschnittsgeschwindigkeit deutlich gesunken und die Anzahl der Verkehrstoten auch aufgrund dessen. Und auch ein Problem ist, wenn du dich irgendwo einbaust, dass dich keiner findet, keiner holt, keiner hilft. Ja? Also das ist einfach ein positives, an sich ist eCall was Positives. Es ist nur so ein Hüftschuss, ein schneller, und der Datenschutz ist wieder mal umgekommen, dann haben sie schnell noch hinten nach eine Provision hineingeflickt, dass eine Art Shot darüber zieht, aber also, was die offiziellen Stellen betrifft, ist der Datenschutz relativ gegeben. Was die einzelnen Erzeuger mit den Daten machen, weiß keiner.
Okay, danke. Gibt es dann noch Fragen aus dem Publikum weitere? Passt.
Dann, okay, dann vielen,
vielen Dank,
ich mich.
André. Und